SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Als W&K damals im Februar 1995 allen aktiven und pensionierten Partnern die Anzeige vom Tod Timber Planks zuschickte, war Schmidt erschüttert. Tim konnte nicht älter als 54 sein, dachte er, so jung und so gesegnet mit allem, was einen Mann glücklich machen sollte, dazu noch allem Anschein nach mit ausgezeichneter Gesundheit. Schmidt wusste, dass es Krankheiten gibt, gegen die auch die moderne Medizin immer noch machtlos ist. Sie schleichen sich ein und töten. In der Anzeige stand nichts über die Todesursache und sie enthielt auch nicht die sonst üblichen Adressen, an die man Spenden statt Blumen schicken konnte. Und sie sagte nichts über ein Begräbnis oder eine Gedenkveranstaltung. Damals war der Tod eines Partners von W&K noch gut für einen Nachruf in der Times, oft mit Foto. Man musste noch kein an Demenz leidender Quarterback oder ein 102 Jahre alter Jazzmusiker sein. Ein Anruf von einem Familienmitglied oder dem leitenden Partner der Firma genügte und vielleicht bot man noch an, die im Who's Who verzeichneten Informationen mit einer Anekdote zu ergänzen. Aber in der Zeitung erschien nichts über Verplank. Nicht einmal eine der Todesanzeigen, die W&K normalerweise formulierte und bezahlte, ganz gleich, ob es einen Nachruf gab oder nicht. War diese Aufgabe womöglich zwischen zwei Stühle gefallen, weil Tim in den letzten 10 Jahren in Paris gelebt hatte und auch seine Witwe dort wohnte? Und weil dieser Rohling Jack de Forest, der leitende Sozius, neidisch auf Tims befremdlich frühen Ruhestand gewesen war? Schmidt meinte, zum letzten Mal habe er Tim auf den Empfang des Union Clubs gesehen, im Anschluss an den Trauergottesdienst für Dexter Wood in der St. James Kirche, zu deren Gemeindevertretern dieser Titan des Rechts gehörte. Er hatte Tim mit seiner schlanken, hochgewachsenen Gestalt, dem rotbraunen Haarschopf, dem sonnengebräunten Gesicht und dem ständigen, spöttischen Ausdruck gleich entdeckt. Er fiel in der Phalanx der Wichtigtuer in marineblauen Anzügen, weißen Hemden und schwarzen Krawatten, der Uniform, die männliche W&K-Partner bei solchen Gelegenheiten trugen, sofort auf. Tim und er unterhielten sich kurz. Nein, Alice habe nicht nach New York mitkommen können, ihre Mutter sei krank. Aber ihm und Alice gehe es gut, hervorragend, hatte er sogar gesagt. Ob Schmidt und Mary nicht mal nach Paris kommen wollten? Dann verabreden wir uns zu einem schönen Diner à quatre. Nachdem er die Frage gestellt hatte, lachte Tim. Die verblüffende, überschäumende Coda, mit der er seine Äußerungen meistens abschloss. Freut mich wirklich, dich zu sehen. Habe die ganze Nacht gebraucht, um diesen Schriftsatz zu verfassen. Aber hier ist er. Joe Jones hat angerufen, er schustert uns eine neue Transaktion zu. Nein, zu eurem Dinner können Alice und ich nicht kommen. Wir essen mit dem Präsidenten von Yale. Weiter als kommt nach Paris, war ihre Unterhaltung nicht gediehen, denn Lou Brenner, der New Yorker Seniorpartner, mit dem Tim in den letzten Jahren am engsten zusammengearbeitet hatte, schob sich zwischen sie und fing an, mit Tim Klatsch über Mandanten und Abschlüsse auszutauschen, der Schmidt nicht interessierte. Wie bald danach war Tim ausgeschieden? Ein Jahr später, vielleicht anderthalb? Kurz vor Marys erster Operation war es wohl gewesen. Schmidt war 60 geworden und hatte in aller Eile seinen Ruhestand in die Wege geleitet. Er wollte in der Zeit, die ihr noch blieb, bei ihr sein. Eine kurze Spanne. Das wurde ihm schnell klar. Aber nichts, absolut nichts, hatte auf Tims Entscheidung hingedeutet. Das Mindestalter von 60 Jahren, den Zeitpunkt, zu dem die Partner nach Firmenplan in den Ruhestand gehen durften, hatte er noch längst nicht erreicht. Er war ein beliebter und hart arbeitender Sozius. Niemand hatte gewollt, dass er geht. Als Jack de Forest, früher im selben Jahr leitender Partner geworden, beim Firmenessen die Modalitäten für Tims Abfindung erläuterte, gab er als Erklärung nur an, der junge Verplank wolle ein Buch schreiben. Daraufhin hob einer der neu ernannten Partner die Hand und fragte, warum es überhaupt angemessen sei, einem Sozius ohne Gesundheitsprobleme, der sich mit 50 entschließe, in den Ruhestand zu gehen, eine Abfindung zu zahlen. De Forest fuhr ihm so über den Mund, dass er keinen Ton mehr sagte. Er habe den Deal abgeschlossen und sei nicht bereit, sich vor einem Grünschnabel dafür zu rechtfertigen. Unterdessen mokierte sich gut die Hälfte der am Tisch Sitzenden. Verplank habe immer mehr Geld gehabt, als ihm gut tat. Warum in aller Welt sollte er arbeiten wollen? prompt eintretende selektive Amnesie. Als der Nachtisch serviert wurde, hatten alle vollkommen vergessen, dass Tim als Mitarbeiter regelmäßig eine Rekordzahl anrechenbarer Stunden zusammengetragen und als Sozius Transaktionen von erstaunlichem Umfang bewältigt hatte. Nur an sein Geld und seinen Schick erinnerte sich dieses Wolfsrudel noch. Schmidt ging höchst verstimmt in sein Büro zurück und wollte schon DeForests Nummer wählen und den Potentaten auffordern, ihm reinen Wein einzuschenken, merkte dann aber, dass er es nicht konnte. Der Groll gegen seinen einstmals besten Freund in der Firma saß zu tief. Den Triumph, dass Schmidts hochgeschätzter Schützling beschlossen hatte, ihn im Unklaren zu lassen, wollte er DeForest nicht gönnen. Er legte den Hörer auf. Aus dem gleichen Grund, weil es ihn wurmte, keine Informationen zu haben, keine Andeutung, dass es ein Gesundheitsproblem gegeben habe, fragte er DeForest 5 Jahre später nicht, woran Tim gestorben war, und er erkundigte sich auch nicht bei Lou Brenner, wofür es allerdings keinen Grund gab, außer dass es ihm nicht in den Sinn kam, weil er gerade Chef von Mike Mansours Life Centers geworden war und zu viel Arbeit hatte. Statt nachzufragen, schrieb er einen Brief an Alice Verplank, indem er seine Traurigkeit und dem Gefühl freundschaftlicher Verbundenheit freien Lauf ließ. Ohne Zweifel wisse sie, dass Tim ihm von allen seinen Assistenten am liebsten gewesen sei, ein junger Anwalt, den er mehr bewundert habe als jeden anderen Mitarbeiter in seiner langen Karriere. Zufällig sei er im Aufbruch zu einer Geschäftsreise nach Ost- und Mitteleuropa und werde den Rückweg über Paris nehmen, ob er sie besuchen dürfe. Ihre mit einem europäischen Expressdienst versandte Antwort traf unmittelbar vor seiner Abreise ein. Darin stand ihre Telefonnummer, eine andere als die im Telefonbuch, und die Versicherung, dass sie ihn gern erwarte. Der alte Dexter Wood persönlich, seit dem Tod des anderen Firmengründers Alleinherrscher in der Kanzlei, hatte Tim angeworben. Bei mehr als einem Arbeitsessen hatte er die versammelten Partner daran erinnert, welch Musterexemplar der junge Mann sei und welch Glücksfall, dass man ihn für die Kanzlei habe gewinnen können, dank der diskreten Unterstützung seines alten Freundes Justice John Harlan, mit dem er vor Jahren Tennis gespielt und als Anwalt praktiziert hatte und für den Tim als Assistent arbeitete. Dass Verplank sich für die Firma interessiere und der Justice ihn darin bestärke, sei ein deutliches Vertrauensvotum für W&K, sagte er dann mit erhobener Stimme. Niemand widersprach ihm. Offenkundig besaß Tim alles, alle Fähigkeiten, die ihn, wie die jüngeren Partner es nannten, zum Komplettpaket machten. Gut aussehend, herrlich schlank, trug er diskret maßgeschneiderte Anzüge und Hemden, die nicht laut herausschrien, dass sie aus der Savile Row stammten, und war umgeben von einer Aura alten New Yorker Geldes. Als College-Student in Yale war er ein Star gewesen, und in der Harvard Law School hat er ebenso geleuchtet, und ganz selbstverständlich folgten dann die besten Praktika, zuerst am Second Circuit in New York und dann bei dem Richter am Supreme Court, der wohl das Beste darstellte, was das juristische Establishment der Ostküste zu bieten hatte. Schmidt war damals gerade Sozius geworden. Die frohe Botschaft, dass er zum Partner ernannt worden sei, hatte ihm Dexter Wood am Tag vor Thanksgiving 1967 gebracht, knapp ein Jahr vor Tims Ankunft. Der alte Herr war in Schmidts Büro gekommen, hatte die Tür hinter sich geschlossen, dem jungen Mann, der sich eilends erheben wollte, bedeutet, er solle sitzen bleiben und weitermachen. Das hieß weiter, die Dokumente in seine Aktentasche stopfen, die er nach Bridgehampton mitnehmen wollte, um sie am langen Wochenende zu bearbeiten. Unter diesen Papieren war ein Schriftsatz, den er entworfen hatte und am Montag Mr. Wood hatte unterbreiten wollen. Er machte sich Sorgen, denn er hatte noch nie unter unmittelbarer Aufsicht des alten Herrn gearbeitet oder ein Gutachten über komplexe, ihm nicht vertraute Kartellrechtsprobleme geschrieben. Und in diesem Fall handelte es sich um die Legalität von Tarifabsprachen im Bahngüterverkehr, die Mr. Woods Lieblingsmandant, eine Produktionsfirma, deren CEO und Hauptaktionär sein Schwager war, über den Transport seiner Produkte zu den über das ganze Land verstreuten Käufern und Kaufhäusern getroffen hatte. Schmidt hatte schon mehrere vorläufige Memoranden über verschiedene Aspekte des Problems verfasst und war in seinem Büro von Mr. Wood mit Fragen dazu traktiert worden, die zeigten, dass der Alte seine Arbeit gründlich geprüft hatte. Er hatte nichts kritisiert, aber auch nichts gelobt. Hieß das, dass der Alte zufrieden war? Die Tatsache, dass er keines dieser Memoranden zur Überarbeitung an Schmidt zurückgegeben und auch keinen anderen Mitarbeiter mit Erfahrungen im Kartellrecht beauftragt hatte, ihm zur Seite zu stehen, deutete darauf hin. Aber möglich war auch, dass Mr. Wood ihm den entscheidenden Schlag erst versetzen würde, nachdem er das lange Memorandum gesehen hatte, das ganz unten in der Aktentasche lag. Eine Hypothese zwischen diesen beiden Extremen. Vielleicht hatte man seine Recherchen und Schlussfolgerungen soweit ganz akzeptabel, aber auch mittelmäßig und einfallslos gefunden. Womöglich hat er nicht weit genug gedacht. Er konnte nur Gesellenstücke liefern. Sorgen und Selbstzweifel hatten Schmidt geplagt, seit er mit der Arbeit für W&K begonnen hatte. Abgesehen von 3 oder 4 Spezialisten für Treuhand- und Nachlassfragen, die vielleicht anfangs ordentliche Arbeit geleistet, sich dann aber nach allgemeiner Meinung hatten gehen lassen, waren alle Partner und die meisten angestellten Anwälte so fähig und die Maßstäbe für die Arbeit dermaßen hoch, dass nur ein vernebelter Dummkopf frei von Schmidts Ängsten gewesen wäre. Bei W&K war es üblich, 7 Jahre nach dem Eintritt junger angestellter Anwälte zu entscheiden, ob man sie zu Partnern machte oder ihnen das Ausscheiden aus der Kanzlei nahelegte. Dieser Zeitpunkt war nun für Schmidt und andere Mitarbeiter gekommen. Natürlich müssten sie nicht sofort oder im nächsten Monat kündigen. Eine Gnadenfrist wurde ihnen gewährt, aber die Strategie des Auf- oder Aussteigens wurde strikt angewendet und mit jeder Woche, die verstrich, verschlimmerte sich die Lage eines übergangenen Mitarbeiters, der nicht befördert worden war. Bis er am Ende ging. Ging, um was zu tun? Was wurde aus ihm? Vermutlich fand er eine Anstellung bei einer anderen Kanzlei oder vielleicht verhalfen W&K ihm zu einer Position bei einem Mandanten. In beiden Fällen war man sich stillschweigend darüber einig, dass es sich um einen Abstieg handelte. Die Aussicht, zu diesem Fegefeuer und der damit verbundenen Demütigung verdammt zu sein, machte Schmidt Angst. Wie sollte er Mary oder noch schlimmer ihrer Tante Martha, die anscheinend eine unvernünftig hohe Meinung von den Fähigkeiten des Ehemanns ihrer Lieblingsnichte hatte, wie sollte er erklären, was geschehen war? Seinen Vater sah er zum Glück nicht oft. Aber früher oder später würde er es auch ihm gestehen müssen, und zwar am besten, bevor W&K die Namen der neuen Partner bekannt gaben und er selbst sehen würde, dass sein Sohn nicht zu den Auserwählten gehörte. Den mitleidigen Blick konnte man sich leicht vorstellen. »So, so, das ist also mein Sohn, der feine Pinkel, der sich zu gut war für die Arbeit in meiner Seerechtskanzlei, und dabei hätte er diese Firma erben können.« Schadenfreude würde sein Vater sich nicht gestatten, aber Schmidt würde sich auch so vor Scham winden. Wer weiß, vielleicht bliebe ihm nichts anderes übrig, als demütig zum Vater zurückzugehen und zu fragen, ob in der Kanzlei, die er praktisch verschmäht hatte, doch noch Platz für ihn sei. Schmidt kannte sich gut mit Finanzierungen aus, und die Hälfte der Aufträge einer Kanzlei für Schiffsrecht hat mit Hypotheken und Frachtverträgen zu tun. Die anderen Aufgaben, zum Beispiel wie man die SS Bula Bula oder ein anderes glückloses Schiff, dessen Eigner einem Mandanten Geld schuldeten, in Singapur oder Panama City beschlagnahmen und versteigern ließ, konnte er lernen. Das Gespräch mit Mary würde auch kein Honig schlecken, nicht wegen der Dinge, die sie sagen oder tun mochte, sondern weil er dann der erfolglose Ehemann einer erfolgreichen Frau wäre. So hatte er sich seine Rolle nicht vorgestellt. In ihren ersten 4 Ehejahren war sie Lektoratsassistentin gewesen, in einem wichtigen Verlag, sicher, aber trotzdem nur eine bessere Sekretärin. Jedoch weder ihre Schwangerschaft noch die Ankunft von Charlotte hatte ihr Weiterkommen verlangsamt. Sie brauchte 2 Jahre, bis sie Lektorin war. Und Schmidt hatte den Eindruck, dass alle im Verlagsgeschäft meinten, ihm ausdrücklich erklären zu müssen, sie sei ein Energiebündel. Das bezweifelte er nicht. Außerdem profitierte sie von der Flutwelle der Frauenbefreiung. Und wie schätzte Schmidt selbst seine Meriten ein? Wenn er sich erlaubte, sachlich zu beurteilen, wie die Partner seine Arbeit wahrnahmen, musste er zugeben, dass ihr Eindruck nur günstig sein konnte. Aber daraus zu schließen, dass er besser dastand als die 5 anderen angestellten Anwälte, 3 aus Harvard und 2 aus Yale, die im selben Jahr wie er bei W&K angefangen hatten, das wäre reine Hybris gewesen. Allenfalls konnte er sich zu dem Eingeständnis überwinden, dass einer von ihnen an der Law School im selben Jahrgang wie er kein großes Licht und dass einer der beiden Yaleys ein schleimiger Duckmäuser war. Aber wie sollte man wissen, ob den Partnern die Charakterfehler klar waren, die dem Mann die Verachtung seiner Kommilitonen eingebracht hatten? Selbst wenn sie es wussten, blieben immer noch Schmidt und drei seiner Mitbewerber im Rennen, und um wie viele offene Stellen sie konkurrierten, wusste man nicht. Bei Firmenfesten schwafelte Mr. Wood unweigerlich davon, dass man die angestellten Anwälte, die gezeigt hätten, dass sie es verdienten, Partner zu sein, die das Tor sprengten, immer zu Sozi machen würde. Aber das nahm niemand ernst. Man musste gebraucht werden. Wurde Schmidt gebraucht? Nichts war weniger sicher. Gut möglich, dass er Finanzgeschäfte besser im Griff hatte als alle anderen Mitarbeiter seines Dienstalters. Aber unter den Jüngeren gab es hervorragende Kandidaten und vielleicht entschied sich die Firma zu warten, bis einer von ihnen soweit war. Dazu kam noch, dass jetzt, da er in diesem katastrophalen Kartellrechtsauftrag für den alten Wood feststeckte, alles möglich war. Als er nun den Alten in seinem winzigen Büro auf dem Besucherstuhl sitzen sah, wortlos, die dünnen Lippen zu einem unbestimmten Lächeln verzogen, fürchtete Schmidt beinahe zum ersten Mal in seinem Leben, in Ohnmacht zu fallen. Dann bewegten sich die Lippen des mächtigen Mannes ein wenig. Er sprach tatsächlich, redete monoton vor sich hin, dass die Partner beschlossen hätten, einstimmig beschlossen, sogar ohne jede Diskussion, Schmidt zur Partnerschaft einzuladen, und wenn er annehme, würden sie große Dinge von ihm erwarten. Ob er geneigt sei, anzunehmen. Schmidt war vollkommen überwältigt vor Zuneigung. Konnte Dexter, wie Mr. Wood fortan genannt werden wollte, ihm irgendeine Aufgabe zumuten, die er nicht bereitwillig erfüllen würde? Wenn der Mann nur jetzt einen Moment den Mund halten und ihn allein lassen würde. Schmidt hatte für den Augenblick nur einen einzigen Wunsch. Er wollte Mary anrufen. Alles würde seine Ordnung haben. Sie könnten sich die besten Privatschulen für Charlotte leisten, eine Garage in der Nähe der Wohnung, so dass sie nie mehr lange angstvolle Fußwege nach Hause auf sich nehmen müssten, wenn er an Sonntagabenden spät noch das Wochenendgepäck ausgeladen und das Auto auf dem Parkplatz in East Harlem abgestellt hatte. Ein neuer Kombi anstelle des alten Buick, den sein Vater ihm überlassen hatte, war vielleicht auch möglich. Zu Hause könnten sie sich mehr Hilfskräfte leisten, vielleicht eine richtige Haushälterin. Und vielleicht würde Mary sogar nachgeben und einverstanden sein, noch ein Kind zu bekommen. Von den sechs Kandidaten schafften es nur er und Jack DeForest. Zum Feiern trafen sich Schmidt und Mary im Club 21 mit Jack und Dorothy. Martinis, Grappencocktails und Filet Mignon. Schmidt und DeForest diskutierten ausgiebig und bestellten schließlich einen Pommard zum Fleisch. Nach dem Essen gingen sie in Le Club, zu dem man nur schwer Einlass bekam, aber Jack kannte jemanden, dessen Namen ihnen die Tür öffnete, und sie versuchten nach Kräften wild zu tanzen. Als Schmidt und Mary wieder zu Hause und im Bett waren, flüsterte sie, »Leg dich hin und halt still.« Sie nahm ihn in den Mund, und als er kam, schluckte sie und schluckte und schluckte. Er wusste, sie glaubte, besser könne sie ihm nicht zeigen, dass sie ihn liebte. Dann kippte das Jahr 1968 in eine Katastrophe. Ende Januar hatte der Vietcong die Tet-Offensive begonnen. Walter Cronkite, der das Blutbad offenbar nicht mehr mit ansehen konnte, sagte im Fernsehen, der Krieg sei in einer Pattsituation und müsse durch Verhandlungen beendet werden. Ein Rat, den er tauben Ohren predigte. In der Heimat türmte sich ein Entsetzen auf das andere. Am 4. April wurde Martin Luther King ermordet und in Harlem und überall im Land folgten Rassentumulte, Brandstiftungen und Plünderungen. Fast auf den Tag genau zwei Monate später wurde Bobby Kennedy in der Küche des Hotels Ambassador in Los Angeles von Schüssen getroffen. Er starb am nächsten Tag. Proteste gegen den Vietnamkrieg und der Verlust der öffentlichen Unterstützung zwangen LBJ, auf die Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu verzichten. Daraufhin wurde Hubert Humphrey auf einen Parteikonvent nominiert. Wie chaotisch diese Veranstaltung war, Es gab heftigen Streit in der Convention Hall und Prügeleien außerhalb, wo Demonstranten sich mit der Polizei von Chicago schlugen, konnte man im Fernsehen verfolgen. 650 Demonstranten wurden verhaftet, eine unglaubliche Zahl, und die Krankenhäuser der Stadt wurden überschwemmt von Hunderten, die von der Polizei zusammengeschlagen worden waren. In New York versammelten sich Studenten der Columbia University zu einem Sit-in. Daraufhin rief Grayson Kirk, der Präsident der Universität, die Polizei, um die Gebäude auf dem Campus räumen zu lassen. Das löste eine Serie blutiger Krawalle aus. In dem Durcheinander, das dann folgte, wurden die Studenten des Jahrgangs 68 am Columbia College und den Professional Schools, einschließlich der Law School, zum Examen zugelassen, ohne dass sie die notwendigen Semesterwochenstunden absolviert hatten. Die älteren W&K-Partner waren ausschließlich Absolventen der Harvard und Yale Law Schools. Und nur ein paar der jungen Mitarbeiter kamen von der Columbia Law School, denn die älteren Sozi hielten sich viel auf die Harvard- und Yale-Einfärbung der Kanzlei zugute. Aber im Herbst 1968 sollten ausgerechnet 5 Columbia-Absolventen Mitarbeiter werden, und schon im Sommer hatten Columbia-Studenten in der Kanzlei gearbeitet. Jetzt sah es für viele so aus, als hätte die Nachsicht der Columbia University die Studenten zum Examen zuließ, ohne dass sie alle dafür nötigen Semesterwochenstunden absolviert hatten, ihre Abschlussergebnisse und akademischen Auszeichnungen entwertet. Das gesamte Benotungssystem dieser Universität war verdächtig. Wenn man beim Firmenessen von W&K über das Thema diskutierte, wiederholte der Vorsitzende des Aufnahmeausschusses, was er im Wall Street Journal gelesen hatte. Der Lehrkörper der Law School habe nur eins gewollt, den Jahrgang 1968 loswerden. Auch für Studenten im ersten und zweiten Jahr galt, alles ist erlaubt. Wer zum Examen kam, bestand. Wer tatsächlich etwas in sein Examensbuch eintrug, wurde mit sehr gut benotet. Dies werden wir sorgfältig beobachten müssen, kündete Dexter Wood an, begleitet vom Hört-Hört und einem kräftigen Tischklopfen seiner Zuhörer. Das goldene Zeitalter der Universitäten war vorbei und mit ihm die Unantastbarkeit der Benotungen an der Law School und der Wahlen in die Redaktion ihrer Fachzeitschriften. Eine ansteckende Krankheit, das sagten die Anwälte voraus, die durch das Periskop der Pariser Niederlassung von W&K verfolgt hatten, was im Mai in Paris geschehen war. Ein Mitarbeiter von Verplancks Qualität hätte immer als Zierde der Firma gegolten. In diesen Zeiten begrüßten die älteren Partner seine Ankunft mit ungewöhnlich überschwänglicher Freude. Er verkörperte das Beste, was das vertraute, geliebte Ausbildungs- und Auswahlsystem hervorbringen konnte. So ergab sich wie von selbst, ohne ein Wort von Mr. Wood oder einem der älteren Partner, ein stillschweigendes Einverständnis aller, bis zu dem glücklichen Tag, da Tim, vorausgesetzt er strauchelte nicht, zum Partner ernannt würde, sollte er nur an den anspruchsvollen Projekten arbeiten. Alle geisttötenden Arbeiten sollten ihm erspart bleiben. Das Aktualisieren der Bestandsaufnahmen von einzelstaatlichen Gesetzen gegen Emissionsbetrug ebenso wie das Durchforsten der Akten eines Mandanten, der mit dem Kartellrecht in Konflikt geraten war, und erst recht jegliche Arbeit für die Mitglieder der Racquet Club Petrui. Unter diesem Namen firmierten die 4 für Treuhand- und Vermögensfragen zuständigen Partner bei den Witzbolden von W&K, eine Anspielung auf die Mittagsstunden, die sie mit ihren täglichen Gin-Martinis in diesem Club verweilten, aus dem sie erst ins Büro zurückkamen, wenn nur noch 2,5 Stunden Zeit blieben, bevor sie wieder aufbrechen mussten, um am Grand Central Bahnhof den 17:55 Zug nach Greenwich und New Canaan zu erwischen. Schmidt, ein Partner im ersten Jahr, hätte kaum hoffen dürfen, dass Tim, diese Leuchte der Kanzlei, ihm als Assistent zugeteilt würde. Aber Schmidts Renommee und sein Status in der Firma waren beträchtlich. Die großen Versicherungsgesellschaften, für die er damals arbeitete, waren die Kronjuwelen, und ihre private Effektenplatzierung, hart verhandelte, langfristige Darlehensvergaben mit raffinierten Dividenden, Investitions- und Kreditbeschränkungen, waren Finanzsonette, auf deren Komposition Schmidt sich hervorragend verstand. Kein Wunder, dass die peniblen Herren, die in den Wolkenkratzern von Boston, Hartford, Newark in New York für diese Mandanten arbeiteten, bei Telefonaten mit einem der beiden Seniorpartner, Mr. Jowett oder Mr. Rhinelander, ihre Ankündigung neuer Aufträge häufig mit dem ausdrücklichen Wunsch verbanden, Schmidt solle an ihren Geschäftsabschlüssen arbeiten und dies schon bevor er Partner der Firma wurde. Mit Schmidts Partnerstatus wurde sein Rang als ihr bevorzugter Anwalt offiziell und als er im Herbst und Winter eine ganze Reihe Vorhaben für sehr große und neuartige Darlehensvergaben zu bearbeiten hatte, erhielt er den ersten Zugriff auf Tims Dienste. Von Anfang an merkten sie, dass sie zueinander passten. Das lag nicht nur an Tims Denkvermögen und seiner hervorragenden juristischen Ausbildung, die ihn befähigten, Probleme klar und schnell zu durchschauen. Er besaß außerdem den Sinn für Realität, ohne den ein Mitarbeiter von seiner Brillanz sich womöglich von Problemen ablenken ließe, die für sich genommen interessant, aber ohne praktische Auswirkung auf die Ziele der Mandanten sind. Und er schrieb gut, in Schmidts Einschätzung eine entscheidende Fähigkeit, eine Garantie für jene Präzision, ohne die ein Anwalt die Ziele seiner Mandanten nicht mit zureichender Gewissheit erreichen könnte. Außerdem handelt es sich dabei um die Freude am Formulieren als Kunst. Oh, Schmidt hatte nie daran gezweifelt, dass manche Anwälte in der Firma sich hinter seinem Rücken über ihn lustig machten, weil ihm der ästhetische Aspekt so am Herzen lag. Aber Tim und er waren sich darin einig, dass ihr Einsatz für die Kunst des Formulierens nicht nur zu rechtfertigen, sondern entscheidend war. Er verwandelte eine schwierige, aber dem Anschein nach glanzlose Aufgabe, darauf zu achten, dass die Klauen der Dividenden-, Kredit- und Investitionsbeschränkungen fest zuschlugen und den Darlehensnehmer der Versicherungsgesellschaft daran hinderten, Bargeld vom sakrosankten Ziel der Zinszahlung und Rückerstattung des Kapitals bei Fälligkeit wegzulenken, in eine Arbeit gleich der Kunst, mit der ein Elfenbeinschneider im Mittelalter Passionsszenen aus seinem Material schnitzte. Also hatte Schmidt auch dann wohlwollend zugesehen, wenn er fand, ein wenig übertreibe Tim vielleicht doch mit seiner Manie für Eagle-Bleistifte Nummer 2, die er immer selbst spitzte, statt sie wie alle seine Kollegen in den Postausgangskorb zu werfen und ins Postzimmer zu schicken, wo man sich um die Stifte kümmerte und die ein paar Stunden später gespitzt wieder ablieferte. Oder seiner Manie für das besondere Flor-Papier, das er brauchte, um sprachliche Veränderungen in die Entwürfe von Dokumenten einzufügen. Oder mit seinen sonderbaren kleinen Aphorismen. Wenn er zum Beispiel das unterschriftsreife Exemplar eines Dokuments erhielt, in dem er Reste eines überholten Entwurfs entdeckte, sagte er, »Pentimenti haben in einer abgeschlossenen Arbeit nichts zu suchen«. Oder wenn in einem Entwurf viel durchgestrichen und überschrieben war, haben wir hier nicht zu viel Impasto? Oder nach einer Konferenz mit einem unerfahrenen Verhandlungspartner, dieser Samurai ist nicht bereit, das lange Schwert zu schwingen. All diese Sprüche waren amüsant und hübsche Beispiele für Tims breit gefächerte Bildung, aber hier und da fürchtete Schmidt, man könnte seinen Schützling deshalb für einen Gag halten. Weder seine Vorliebe für den jungen Kollegen noch die Dankbarkeit für dessen Arbeit wurde dadurch geringer, und als Tim 1974, ein Jahr vor seinen Altersgenossen, Sozius wurde, bezweifelte niemand, auch Schmidt und Tim nicht, dass er die Beförderung seinen Verdiensten verdankte, den Zeitpunkt aber Schmidts Einfluss. Dieses Wissen bewahrte Schmidt jedoch nicht davor, bestürzt zu sein, als Tim begann, andere Götter anzubeten, wie er es nannte. Damit Schmidt ihn auch richtig verstand, machte er es noch deutlicher. »Hahaha, du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifersüchtiger Gott ist er. Stimmt's, Schmidti?« Das hieß, Tim zog weiter. Als der Vorzugszinssatz im letzten Jahr der Regierung Carter fast 21,5% betrug, hätten nur Dummköpfe zu diesen Konditionen langfristige Kredite bei Versicherungsgesellschaften aufgenommen und nur Dummköpfe hätten Industrieunternehmen langfristig Geld gegen niedrigere Zinsen zur Verfügung gestellt. Schmidts Versicherungsgesellschaften waren lahm, aber nicht dumm. Sie verlegten sich auf die Vergabe von kurz- oder mittelfristigen Darlehen an Banken und ernteten Zinsen in ungeahnter Höhe. Industrieunternehmen hungerten nach Bargeld. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis Mike Milken und sein Club der Diebe bei der Drexel Burnham Bank als Retter in der Not die Schrottanleihen erfanden. Schmidts Ressort, die Privatplatzierungen, erholte sich nie mehr von diesem Schlag und verkümmerte schließlich. Vorläufig zeichnete sich jedoch nur ein so deutlicher Rückgang ab, dass Tim sich einem anderen Gott in Gestalt von Lou Brenner zuwenden konnte. Oder war es Voraussicht? Wäre er auch dann abgeirrt, wenn er noch wie zuvor genug Arbeit bei Schmidt gehabt hätte? Brenner, ein paar Jahre jünger als Schmidt, erkannte, dass sein Fachgebiet Öl- und Erdgasgeschäfte in Nordafrika und im Nahen Osten im Aufschwung war. Sehr bald wurde zu Schmidts verhaltenem Kummer offensichtlich, dass Tim internationale Transaktionen ebenso lagen wie Privatplatzierungen in ihrer besten Zeit, dass er sich mit Lou gut verstand und dass Lou eine Chance beim Schopf packen konnte, wenn sie sich ihm bot. Schmidt war zu der Überzeugung gekommen, dass Lou sorgfältig vorausgeplant hatte, Tim in seinen Einflussbereich zu ziehen. Der Mann wusste, was er wollte, der ließ sich anders als Schmidt nicht auf dies oder das ein, wie es gerade kam. Auch wenn er sich eingestehen musste, dass Tim immer fröhlich bereit war, ihm weiterhin in Notlagen und bei besonders verdrießlichen Problemen zu helfen, tat Schmidt der Verlust so weh, dass er, als Dexter Wood ein paar Jahre danach ankündigte, der junge Mann werde die Leitung des Pariser Büros übernehmen, eine von Lou Brenner unterstützte Beförderung, nur die Achseln zuckte und mehrere Tage verstreichen ließ, bevor er Tim gratulierte oder Mary berichtete. Dass Tim nach Paris geschickt wurde, war ganz natürlich. Man sagte, dass sein Französisch nahezu perfekt sei, abgesehen von gelegentlicher Mitwirkung an Schmidts Finanzierungsverträgen, die der Alte beim Firmenessen als Zeichen dafür wertete, dass man mit Tim Pferde stehlen könne, war seine gesamte Arbeit international und in Paris warteten einige Gelegenheiten zu potenziell interessanten Transaktionen auf ihn. Alice war Französin, hatte aber am Radcliffe College studiert. Die Rolle als Ehefrau des Leiters der Pariser Filiale von W&K würde ihr leicht fallen. Und angesichts der Mühe, die Mandantenakquisition und Öffentlichkeitsarbeit kosten würden, war vor allem wichtig, dass Tim die Aufgabe wirklich übernehmen wollte. Dass er eingeladen war, auf dem Rückweg Alice in Paris zu besuchen, geriet Schmidt nie ganz aus dem Bewusstsein, während er die Life Centers in Mittel- und Osteuropa besichtigte und in den neuen Republiken, die sich von der Sowjetunion gelöst hatten. Sein letzter Aufenthalt war Prag. Auf dem Weg zum Abendessen mit seinen tschechischen Kollegen stolperte er auf einer der mit Kopfstein gepflasterten Straßen der Malá Strana und verstauchte sich seinen Knöchel so übel, dass er, wie auch der Arzt in der Notaufnahme, fürchteten, er sei gebrochen. Röntgenaufnahmen zeigten, dass es sich nicht um einen Bruch, sondern nur um eine schlimme Zerrung handelte, und sobald der Knöchel geschient war, konnte Schmidt nach Paris aufbrechen. Aber nicht bevor der Direktor des tschechischen Büros ihm einen geschnitzten Krückstock seines Vaters geschenkt hatte, damit Schmidt nicht ohne Stütze herumhumpeln musste. So kam es, dass er an einem sonnigen Aprilmorgen auf einem der grünen Metallstühle am Bassin in den Tuilerien saß, mit seinem Stock Linien und Kreise in den Sand zeichnete, den Kindern und ein paar älteren Amateuren beim Fernsteuern ihre Segelboote zusah und auf seine einzige Tochter Charlotte wartete. Eltern und Großeltern. Sein Umgang mit Charlotte und ihrem Ehemann war scheußlich gewesen. Er war auf ein unangenehmes Zwiegespräch vorbereitet. Sie war in Paris zusammen mit ihrem Mann, dem Anwalt John Riker, der als junger Angestellter für Schmidt gearbeitet hatte. Auch er ein favorisierter Mitarbeiter, der sich des Verrats schuldig gemacht hatte. Das dachte sich Schmidt, wagte es aber nicht laut zu sagen. Tim war einem anderen Gott nachgelaufen. John hatte es gewagt, erst Charlottes Lebensgefährte und dann ihr Ehemann zu werden. Das waren nicht seine einzigen Sünden, andere kamen noch hinzu. Dass er Jude war, allerdings bereute Schmidt allmählich Johns Zugehörigkeit zum auserwählten Volk für einen Mangel gehalten zu haben. Dass er Charlotte betrogen hatte und skrupellos mit ihrem Geld umging, belastete ihn am schwersten, zusammen mit der Verfehlung, die dazu geführt hatte, dass W&K ihn vor die Tür setzten. Eine Versöhnung mit ihm war für Schmidt nicht abzusehen. Endlich erschien Charlotte, schön und schick. Zu seinem Erstaunen schlug sie ihm einen Waffenstillstand vor, dessen Bedingungen er akzeptierte. Was hätte er sonst machen sollen? »Ich nehme dich, wie du bist«, sagte sie, »und du nimmst mich, wie ich bin. Wohin uns das führt, werden wir dann sehen.« Sie gaben sich die Hand darauf und sie ging zu dem Treffen mit ihrem Mann. Keine Umarmung, nur dieser Handschlag. Er sah ihr nach, wie sie auf die Pyramide des Louvre zusteuerte, und blieb noch eine ganze Weile auf seinem Stuhl sitzen. Dann machte er sich auf den Weg zur Rue Saint-Florentin und versuchte dabei, sein ganzes Gewicht auf das gesunde Bein zu verlagern. Am Taxistand war kein Wagen und es sah nicht so aus, als würde je einer kommen. Wenn er Alice besuchen wollte, ging er am besten zu Fuß in die Rue Saint-Honoré. Die genaue Adresse hatte er in das Notizbuch geschrieben, das in seiner Manteltasche steckte. Er lief dann auch, vorsichtig humpelnd, bis er die Tür ihres Hauses erreichte. Er drückte den Klingelknopf neben der Messingplatte mit den Anfangsbuchstaben der Verplankschen Vornamen T und A. Jemand rief mit kratziger Stimme »Oui?« Er sagte seinen Namen und dieselbe Stimme wies ihn auf Englisch an, den Aufzug zum dritten Stock zu nehmen. Die Wohnung, geräumig, luxuriös und ruhig, hatte Fenster mit Ausblick auf die Gärten hinter dem Gebäude. Alice führte ihn in die Bibliothek und sobald er sich in einem gepolsterten Sessel niedergelassen hatte, den er überraschend bequem fand, bot sie ihm einen Kaffee an. »Oder wäre ihm ein Drink lieber?« »Es sei bereits nach Mittag«, erklärte er ihr also vage er, um einen Whisky zu bitten. Sie lachte, verschwand einen Augenblick und kam wieder mit einer älteren Frau. Alice stellte sie vor, Madame Laure, die ein großes Tablett mit einer Karaffe Perrier, Eis und einem Glas Tomatensaft offenbar für Alice vor sich hertrug. Nachdem er ihr sein Beileid wegen Tim ausgedrückt und nachdem sie gefragt hatte, warum er hinke, ging ihm der Gesprächsstoff aus. Und er hatte das Gefühl, sie sei womöglich in der gleichen Verlegenheit. In dem Falle müsse er den Besuch vielleicht beenden. Andererseits fand er seinen Whisky auszutrinken und sich nach weniger als einer halben Stunde wieder zu verabschieden, sprenge den Rahmen des guten Benehmens. Dazu kam, dass er gar nicht gehen wollte. Er fühlte sich viel zu wohl in diesem ruhigen Raum in der Gesellschaft einer liebenswürdigen und sehr eleganten Frau. Einer Frau, die ihn einschüchterte, das muss gesagt sein, obwohl er gewiss war, dass dies nicht in ihrer Absicht lag. Eines war ihm klar, wenn er bleiben wollte, musste er mehr bieten als den Austausch von Banalitäten, von Formalitäten, die Emily Post in ihren Benimmbüchern wahrscheinlich als passend empfahl für eine Konversation zwischen einem Seniorpartner und der Witwe eines jüngeren Kollegen, der ihr seine Aufwartung macht. Alice, stieß er hervor, Tim hat den Kontakt auf eine Art abgebrochen, die mich sehr bekümmert. Er hat mich weder wissen lassen, dass noch warum er vorhatte, in den Ruhestand zu gehen. Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Dann kam die schreckliche Nachricht von seinem Tod. Aber zwischen seiner Pensionierung und diesem furchtbaren Tag gab es keinerlei Verbindung. Irgendwas muss wirklich zerbrochen sein. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, gleich von Anfang an, als er nur angestellter Mitarbeiter war und mehr oder weniger auch noch in der ersten Zeit, als er Partner geworden war, bis ein paar Jahre vor eurem Umzug nach Paris. Er wusste natürlich, dass du unglücklich warst, als er anfing, so viel mit Lou zusammenzuarbeiten, antwortete Alice. Alice, Liebe, ich habe in ihm den Sohn gesehen, den ich gern gehabt hätte. Seine Arbeit für Lou hat daran nichts geändert. Ich hoffe, er hat das nicht gedacht. Das wäre ein zusätzlicher Kummer. Plötzlich, ohne Vorwarnung, fing sie an zu weinen. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, aber sie sagte kein Wort. Ungeschickt wegen seines Humpelns bewegte er sich zu ihr, setzte sich neben sie auf das Sofa und legte ihr ganz spontan den Arm um die Schultern. »Alice«, sagte er, »es tut mir so schrecklich leid. Bitte hör auf. Es tut mir leid, dass ich dich mit diesen Fragen bedrängt habe. Wenn du willst, gehe ich jetzt sofort, wenn du dich dann leichter wieder beruhigen kannst.« Schluchzend schüttelte sie den Kopf und stürzte aus dem Zimmer. Schmidt ging zu seinem Sessel zurück und wartete beunruhigt. Als sie wiederkam, klang ihre Stimme zittrig, aber sie weinte nicht mehr. »Das ist eine lange, traurige Geschichte«, sagte sie. »Willst du sie wirklich hören?« Er nickte. Sie sah auf die Uhr und sagte, »Wenn das so ist, musst du zum Essen bleiben. Bitte entschuldige mich noch einmal, ich muss Madame Lore Bescheid geben.« Sie kam wieder, bot ihm noch einen Whisky an, zögerte einen Moment und goss sich dann auch einen viel kleineren ein. »Das Essen wird in einer Viertelstunde fertig sein, etwas ganz Einfaches, kaltes Huhn und Salat. Ich hoffe, das ist dir recht.« Dann fügte sie hinzu, »Kann das, was ich dir erzähle, entre nous bleiben? Wirst du nicht das Gefühl haben, du müsstest es in der Firma besprechen?« Er versicherte ihr, dass er als trauernder Freund gefragt habe. Es werde ihm nicht einfallen, in der Firma über ihre Unterhaltung zu reden. Er sei ohnehin im Ruhestand. Es sei denn, sie erlaube es ihm ausdrücklich, worauf sie sich mit den Worten entschuldigte, sie könne ihre Bitte selbst nicht verstehen. Vielleicht liege es daran, dass sie zum ersten Mal mit jemandem, der nicht ohnehin Bescheid wisse, über gewisse Dinge rede. Er könne sich nicht vorstellen, wie sehr sie sich über seinen Besuch freue. Ihr sei klar geworden, wie dringend nötig es für sie sei, die Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen, und sie habe wirklich niemanden gefunden, der Tim vor Paris gut gekannt habe und an den sie sich habe wenden können. Und so redete sie ununterbrochen beim Whisky und dann beim Essen und danach, als sie in der Bibliothek Kaffee tranken. Zuerst dachte er, dass er von einem zählebigen Ehestreit hören werde, Klagen über Tims selbstsüchtiges und herablassendes Benehmen, die sie dringend loswerden musste. Aber als er mehr erfuhr, sank ihm das Herz. Die Geschichte von Tims Verfall war entsetzlich, unvorstellbar. Sie habe sich gewundert, sagte sie, als Tim 1981 beschloss, zu Dexter Wood zu gehen und sich als Nachfolger von Billy Hicks anzubieten, der damals Leiter des Pariser Büros war und im Plan nach erst 12 Monate später nach New York zurückkehren sollte. Sich so vorzudrängen sei nicht Tims Stil gewesen. Und was die Sache noch befremdlicher machte, ein paar Jahre vorher hatte er Dexter kalt abblitzen lassen, als der ihn fragte, ob er Hicks' Vorgänger Sam Warren in Paris ablösen wolle. Er lehnte gegen ihren Wunsch ab. Sie wäre damals aus vielen Gründen wirklich gern nach Paris gezogen, und er habe ganz genau gewusst, warum. Wenn das französische Erbe für die Kinder Bedeutung haben sollte, dann mussten sie irgendwann einige Jahre in Frankreich verbringen. Und damals war der Zeitpunkt für die beiden perfekt. Sophie war 5 und Tommy 3. Sie waren noch in der Vorschule und konnten sich in Paris bruchlos auf das französische Schulsystem umstellen. Die Sprache war kein Problem, sie sprach immer Französisch mit ihnen. Die Kinder verstanden alles und waren kurz davor, die Sprache wirklich gut zu beherrschen. Sie hatte Tim gesagt, wenn er sich Sorgen mache, ob sie auch lernen würden, Englisch zu lesen und zu schreiben, so könne man immer dafür sorgen, dass sie diese Fähigkeiten übten, mit Tutoren vielleicht, oder sie könnten in eine zweisprachige Privatschule gehen. Sie hatte noch einen anderen, persönlichen und schwerwiegenden Grund gehabt, nach Frankreich zu gehen, den Tim ebenfalls genau kannte. Bei ihrer Mutter war kurz zuvor eine amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert worden, eine unheilbare Krankheit. Die Ärzte meinten, ihre Mutter leide an einer aggressiven Form. Ein paar Monate zuvor hatte sich ihr Vater endlich aus dem diplomatischen Dienst zurückgezogen und sie hatten beschlossen, das Appartement in der Rue du Bac zu verkaufen und in das Haus in Antibes zu ziehen, das die Mutter geerbt hatte und das sie liebte, da sie bis zum Krieg jeden Sommer in den Ferien dort gewesen war. Beide Eltern waren überzeugt, dass das Klima in Antibes ihr gut tun würde. Alice hatte sogar daran gedacht, dass sie und Tim das Appartement in der Rue du Bac kaufen könnten. Es bot reichlich Platz für die Kinder und eignete sich hervorragend für größere Empfänge. Auch die Lage war wunderbar. Die Eltern wollten nur verkaufen, weil die Wohnung viel zu groß für sie war, seit sie keine großen Empfänge mehr gaben. »Weißt du überhaupt etwas von meiner Familiengeschichte?«, fragte sie abrupt. Schmidt erwiderte, natürlich wisse er, dass ihr Vater französischer Botschafter in Washington gewesen sei. Er sei ihm und Alices Mutter auf dem Empfang anlässlich ihrer Hochzeit vorgestellt worden, aber das sei auch alles. »Ich bin ein Kind des Sieges in Europa«, sagte sie. »Mein Vater war während des gesamten Krieges bei den Freien Franzosen. Er konnte sich, als Pétain kapitulierte, gerade noch von Bordeaux nach London durchschlagen und gehörte danach zu den Leuten, die mit Fallschirmen über Frankreich absprangen, um besondere Aufträge zu erfüllen und anschließend wieder nach London gebracht wurden. Während einer dieser Missionen lernten meine Mutter und er sich in der Normandie kennen. Sie war in der gaullistischen Résistance, seltsam, so überlebte sie. Sie trug den gelben Stern nicht mehr und ging in den Untergrund. Als mein Vater im August 1944 mit der Division Leclerc nach Paris kam, war sie schon dort und ich wurde 12 Monate später geboren, 3 Monate, nachdem sie geheiratet hatten. Es hätte eine Muss-Ehe sein können, aber von der Verwandtschaft meiner Mutter war niemand mehr da, der meinem Vater unter moralischen Druck hätte setzen können. Ihre gesamte Familie endete in Auschwitz und Bergen-Belsen und keiner überlebte. Sie gehörten zu den Juden, die glaubten, ihnen würden die Deutschen nie antun, was sie anderen antaten. Sie sah die Ratlosigkeit in Schmidts Gesicht und fügte hinzu, ja, meine Mutter war Jüdin. Aber das hat meinen zu 100% arischen Vater nicht gestört. Er war einer dieser brillanten französischen Protestanten, die in allen Concours den 1. Platz belegten. In diesen Wettbewerben um die besten Examensergebnisse, an denen man teilnehmen musste, um zu den besten Hochschulen zugelassen zu werden und in eine Spitzenposition am Quai d'Orsay aufzusteigen, was ihm gelang. Wie auch immer, bei meiner Geburt waren sie älter als die meisten Eltern und sie versuchten nicht noch mehr Kinder zu bekommen. Meine Mutter starb 1986, kurz vor ihrem 75. Geburtstag. Und dein Vater? Zum ersten Mal an diesem Morgen lachte sie, ein Lachen, dessen Klang Schmidt zu lieben beschloss. Mein Vater ist sehr lebendig, mit 90 noch bei bester Gesundheit, vollkommen klar im Kopf und lebt in Antibes zusammen mit der besten Freundin meiner Mutter. Unverheiratet natürlich, sie sind ganz modern. Schmidt verwünschte sich, weil er sie hatte merken lassen, wie bestürzt er war, dass sie eine jüdische Mutter hatte. Das war ein Tick. Er hatte reagiert wie ein blödes Aufziehspielzeug, das einfach losschnurrt, in Gang gesetzt durch eine Einstellung aus einer Zeit, als solche Dinge für viele Leute, auch ihn, eine Rolle spielten. Für Menschen, die es jetzt besser wussten, die keine Witze mehr über Juden, Schwarze oder Tunden machten. Dass es ihn heute noch irritierte, glaubte sie bestimmt nicht. Andererseits war es unfair, das, was vor 30 Jahren üblich war, an den Sensibilitäten und Regeln von heute zu messen. Ein politischer Anachronismus. Und so unterbrach er sie, wenig überzeugend: Du weißt doch, Alice, dass deine sehr vornehme Herkunft weder mir zu schaffen machte, noch für die Firma ins Gewicht fiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand davon wusste oder danach fragte. Sieh dir doch Lou Brenner an, fügt er hinzu. Sozius wurde in dem Jahr, als ihr geheiratet habt, oder vielleicht im Jahr davor. Alice zog die Brauen hoch und seufzte. Ach, das wunderbare, unveränderliche, antisemitische Amerika, sagte sie leise. Ich erinnere mich genau, aber lass nur. Um auf Tim zurückzukommen. Als er damals Dexters Angebot ablehnte, wusste er, wie mir zumute war. Er wusste, wie es um meine Eltern stand. Er erklärte mir einfach, du kannst jederzeit nach Frankreich fahren, wann du willst und so oft du willst. Als ob damit alles wieder in Ordnung wäre. Aber er sei nicht bereit, sich ins Exil einer abgelegenen juristischen Provinz zu begeben. Sam Warren und dem Partner, der vor ihm in Paris gewesen sei, mache das nichts aus, denn beide seien Anwälte ohne Mandanten und ohne jede Hoffnung auf Mandanten und dazu noch von Grund auf faul. Wenn die Klienten anderer Partner zufällig durch Paris kämen, seien diese beiden gern bereit, sie zu eleganten Essen auszuführen, ebenso gern machten sie sich im Umkreis der American Cathedral nützlich, und aus Sicht der Kanzlei sei das wahrscheinlich die beste Verwendung, die man für diese Partner finden konnte. Schmidt nickte, Tim hatte in beiden Fällen recht. Das weiß ich, und ich bin mir auch sicher, dass er mich nicht verletzen wollte. Er hat einfach gehofft, ich könne verstehen, dass es nicht vernünftig war, von ihm zu verlangen, sich nach meinen Wünschen zu richten. Nicht vernünftig, weil meine Mutter ohnehin bald sterben würde, ganz gleich, was ich tat. Er dagegen seine Zukunft, das heißt seine glänzende Karriere, langfristig planen müsse. So einfach war das. Er hatte nichts gegen Frankreich. Sein Französisch war sehr gut und er besaß die kultivierte Höflichkeit, die Franzosen so schätzen. Aber seine Mandanten, seine Tätigkeit und seine Firma standen an erster Stelle. Dazu kam noch eine nie erwähnte andere Obsession, der Grund, warum wir nur einmal in unseren Flitterwochen zusammen nach Frankreich gefahren sind. Das Haus seiner Familie auf Mount Desert. Er hatte eine große Sloop im Yachtclub von Bar Harbor liegen und in den Gewässern dort zu segeln war für ihn das Paradies. Also musste jeder August oder zumindest so viel Zeit des Monats, wie er vor den Mandanten und Partnern retten konnte, in Maine zugebracht werden. Ich konnte dann immer mal ein paar Tage lang in Paris bei meinen Eltern sein, allein oder, wenn meine Eltern dem gewachsen waren, mit den Kindern. Natürlich wollte ich, dass meine Eltern sie kennenlernten. Davon abgesehen war mir Paris nicht so wichtig. Den Kontakt zu den meisten französischen Freunden hatte ich sowieso verloren. Radcliffe hatte das bewirkt und erfuhr das Leben in Bonn, als mein Vater dort Botschafter war. Also fragte ich mich, was zu Tims Meinungsumschwung geführt hatte, warum er 1981 plötzlich entschied, er wolle so schnell wie möglich nach Paris ziehen. Es war seltsam, das musst du zugeben. Für die Kinder war der Zeitpunkt schrecklich. Sophie war in der Brearley School und Tommy in St. Bernard's. Beide fühlten sich wohl und wollten ihre Schulen und ihre Freunde nicht verlassen. Nur eine einzige große Veränderung hatte sich inzwischen ergeben. Mitterrand war 1981 französischer Staatspräsident geworden. Es gab eine sozialistische Mehrheit in der Nationalversammlung und ein sozialistisches Programm für Verstaatlichungen und Steuerreformen. Innerhalb kurzer Zeit beschlossen viele reiche französische Bourgeois, Paris zu verlassen und in New York oder London als Emigré aufzutreten, wie die Aristokraten, die vor der französischen Revolution davongelaufen waren. Plötzlich trafen wir in New York auf viele interessante Franzosen. Manche waren alte Freunde meiner Eltern, die uns selbstverständlich besuchten. Manche waren Leute, die mein Vater eigens zu Tim schickte, wenn sie fragten, ob er einen Rechtsanwalt in New York empfehlen könne. Manche waren Freunde von Freunden. So trat Bruno Chardon, Partner in einer sehr eleganten französischen Privatbank, in unser Leben. Er war ungefähr so alt wie Tim, sehr attraktiv, sehr elegant und verfügte über sehr gute Verbindungen. Er war wie ein anderer Tim, nur mit schwarzen Haaren und dunklen Augen und im Olivton mediterraner Haut. Sie verstanden sich auf Anhieb. Es stellte sich heraus, dass auch Bruno ein leidenschaftlicher Segler war, und so ließ Tim sein Boot in jenem Herbst nach New York bringen. Er legte es bei City Island vor Anker und die beiden gingen an den meisten Wochenenden segeln, mit den Kindern, wenn es nicht zu kalt war oder Sophie und Tommy zu Geburtstagspartys eingeladen waren oder etwas anderes in der Stadt vorhatten. Ab und an kam auch ich mit. Wenn das Wetter passte und Tim Zeit hatte, waren sie auch mal ein ganzes Wochenende mit dem Boot unterwegs. Ich beschwerte mich nicht, weil mir klar wurde, dass ich Tim jetzt zum ersten Mal mit einem wirklichen Freund erlebte. Mit Sicherheit das erste Mal, dass ich ihn im vertrauten Umgang mit jemand anderem als mir und den Kindern sah. Bruno hatte eine Mauer durchbrochen. Du weißt wahrscheinlich nicht, dass Tim und seine einzige Schwester nicht miteinander redeten. Sie kam nicht einmal zu unserer Hochzeit. Und die Eltern, diese Höhlenmenschen, sind eiskalt. Das Haus in Maine nutzten wir so, dass wir einander nicht über den Weg liefen. Die Schwester ging im Juli, wir im August. Ob die Eltern da waren oder nicht, machte keinen Unterschied. Selbst wenn sie auftauchten, waren sie wie leblose Gegenstände. Wie Tim mit den anderen Anwälten in der Kanzlei umging, kannst du besser beurteilen als ich. Mir kam es so vor, als sei er immer heiter gewesen und voller Begeisterung für Leute, mit denen er gut arbeiten konnte, für dich und Lou Brenner zum Beispiel. Aber Freunde wurden sie deshalb nicht. Schmidt gab ihr recht und er merkte, dass ihn das Eingeständnis schmerzte. »Ich hatte immer gehofft, es sei mehr«, sagte er dann noch. »Du hast dich von dieser Heiterkeit blenden lassen und von seinen unschlagbar guten Manieren. Den Kollegen, mit denen er in New York und D.C. als Assistent am Gericht arbeitete, ging es genauso. Und seinen Klassenkameraden in Yale und St. Paul's auch. Lauter gute Laune und immer dieses Lachen. Und dahinter? Nichts. Ein Eisblock, wie sein Vater und seine Mutter. Bruno taute ihn auf, er wurde ein richtiger Mensch, und dafür war ich dankbar. Auch mit den Kindern und mir ging Bruno wunderbar um, ganz und gar aufmerksam, immer interessiert an dem, was wir dachten, was wir machten, und jederzeit bereit, auf all unsere Vorschläge einzugehen. Er war zum Rekognoszieren nach New York gekommen, so nannte er es, und erklärte uns beiden, es gebe fantastische Möglichkeiten, als Anlageberater für französisches Fluchtkapital tätig zu werden. Etliche Leute hatten Teile ihres Vermögens aus Frankreich herausgebracht oder große Geldsummen außerhalb Frankreichs versteckt. All dieses Schattengeld musste investiert werden, und die USA waren der attraktivste Ort für Investitionen. Damit war nicht nur ein Bankier wie Bruneau sehr gefragt, sondern auch, behauptete er, ein amerikanischer Anwalt, etwa Tim, vorausgesetzt, er operiere von Paris aus. Er müsse in Paris sein, um mit Leuten zu verhandeln, die dort waren und ihre Geschäfte nicht telefonisch abwickelten und um lokale Gegebenheiten und Beschränkungen kennenzulernen. Im Grunde sagt er zu Tim, lass dich in euer Pariser Büro versetzen und ich öffne dir alle wichtigen Türen in Frankreich und der Schweiz, wo der größte Teil des Geldes geparkt wird. Ich glaube, Bruneau, sagte Tim, dies ist eine Chance, die weder die Firma noch ich verpassen dürfen. Seine Einschätzung von Bruneaus Möglichkeiten war übrigens ganz richtig. Er vermittelte Tim ein paar fantastische Mandanten. Schmidt nickte. Wie es zu Tims europäischen Transaktionen kam, hatte er zwar nicht gewusst, aber sie waren in ihrer Quantität und Qualität eindrucksvoll gewesen und bei Firmenessen regelmäßig kommentiert worden. »Du weißt, wie Tim war«, fuhr Alice fort. »Wenn er sich einmal entschlossen hatte, etwas zu tun, konnte ihn nichts aufhalten. Er brachte die Kanzlei dazu, Billy Hicks vorzeitig zurückzurufen. Kaum hatte ihm Dexter die Position zugesichert, ging er nach Paris, um unseren Umzug in die Wege zu leiten. Bruneau zeigte ihm diese Wohnung, die seiner ein paar Monate zuvor verstorbenen Tante gehört hatte. Seine beiden Nichten wollten verkaufen und Tim kaufte die Wohnung, ohne mich vorher zu fragen, ob ich kommen und sie erst einmal anschauen wolle. Sie ist komfortabel und gut für Einladungen geeignet, aber die Umgebung gefällt mir gar nicht. Die Wohnung meiner Eltern, die genau das gewesen wäre, was ich mir wünschte, war schon verkauft, aber Tim hätte sie vielleicht ohnehin nicht ernsthaft in Betracht gezogen, selbst wenn wir sie hätten haben können. Sie war ja nicht von Bruneau empfohlen. Als es um die Schulen für die Kinder ging, habe ich mich durchgesetzt. Bruneau hatte die Idee, die Kinder sollten in Privatschulen gehen. Sophie in eine Nonnenschule in der Nähe des Trocadero und Tommy zu den Jesuiten weit entfernt am linken Seineufer. In diesem Punkt stimmte Tim mir zu. Katholische Schulen waren nichts für uns und außerdem zu weit weg von unserer Wohnung. Also schickten wir sie stattdessen auf eine staatliche Schule in unserer Nähe und das hat sich bewährt. Schmidt hatte schon ein Wort zugunsten der jesuitischen Erziehung auf der Zunge, da sein Vater, der seinen gallebitteren Antikatholizismus hinuntergeschluckt hatte, um den Vorteil einer erstklassigen Erziehung zum Schnäppchenpreis nutzen zu können, ihn in eine Jesuitenschule an der Upper East Side von Manhattan geschickt hatte, aber er hielt die Zunge im Zaum. Unser Leben spielte sich ein. Tim machte Überstunden, blieb sogar noch länger im Büro als davor in New York. Oft kamen mehr Aufträge, als das Büro bewältigen konnte. Ich kümmerte mich darum, dass die Kinder sich an das französische System anpassten und ihre Hausaufgaben machten. Und ich versuchte, einen Pariser Haushalt zu führen. Meine Eltern hatten ein kleines, aber sehr hübsches Haus, einen Pavillon de Chasse bei Chantilly, nördlich von Paris, das sie uns überließen. Wenn das Wetter angenehm war, fuhren wir Samstagnachmittag hinaus und blieben bis Sonntagabend. Man kann dort sehr schöne Spaziergänge im Wald machen, den der Staat in Ordnung hält. Abgestorbene Bäume und heruntergefallene Äste werden weggeräumt und die Wege freigehalten. Alle waren gern dort, auch Bruneau, der regelmäßig mitkam. Es stellte sich heraus, dass er gern auf die Jagd ging, wie Tim, also schossen sie während der Jagdsaison gemeinsam Vögel. Wenn die Kinder sich erkältet hatten oder zu Geburtstagen eingeladen waren, blieb ich mit ihnen in Paris und Tim und Bruneau fuhren allein nach Chantilly. So blieb alles heiter und gelassen bis zu dem furchtbaren Sommer 1985. Sie fing wieder an zu weinen. Sie waren schon lange vom Tisch aufgestanden und in die Bibliothek zurückgegangen und wieder humpelte Schmidt zum Sofa, legte ihr den Arm um die Schultern und versuchte sie zu trösten. »Danke«, sagte sie, »du weißt vielleicht nicht, was passiert ist.« Er schüttelte den Kopf. Sophie fuhr in diesem Sommer ins Ferienlager Camp Horned Owl in Maine, ein Ferienlager für Mädchen, das schon seit 100 Jahren beliebt und berühmt ist. Für Sophie war es das 3. Mal und sie freute sich wirklich darauf. Ihre beiden besten Freundinnen aus der Burley-Schule wollten auch kommen. Meine Mutter war in sehr schlechter Verfassung, also war klar, dass ich Bar Harbor ausfallen lassen musste. Aber Tim sagte, er würde Sophie im Juli nach Horned Owl bringen, sodass sie da wäre, wenn das Ferienlager anfing, dann nach Paris zurückgehen, bis Anfang August arbeiten und anschließend zum Segeln mit Bruno nach Bar Harbor fahren. Sophie sollte nach dem Ferienlager bei ihnen sein und sie würden sie dann nach Paris bringen. Ich bin gleich nach Schulferienbeginn Anfang Juli mit Tommy und unserem Au-pair-Mädchen nach Antibes gefahren. Ich wollte bei meinem Vater sein, abwechselnd mit ihm meine Mutter unterhalten, ihr vorlesen, CDs auflegen, sie hörte sehr viel Musik und gelegentlich mit ihr Fernsehprogramme anschauen. Das war mehr als eine Ganztagsarbeit, weil sie nachts kaum schlief und Gesellschaft brauchte. Um ihre Körperpflege kümmerten sich Krankenschwestern. Zu dieser Zeit war sie vollkommen gelähmt, konnte aber noch atmen, kauen und schlucken, und sie sprach noch, aber nur sehr leise. Man konnte sie kaum verstehen. Wir warteten auf das Ende, den Zeitpunkt, da sie eine Tracheotomie oder ein Atemgerät brauchen würde. Sie hatte entschieden, wir hatten alle drei entschieden, dass wir sie dieser Quälerei nicht aussetzen würden. Sie sagte, sie würde nichts mehr essen und trinken und den Kopf zur Wand drehen, nur dass sie das dann gar nicht mehr konnte. Sie war bewegungsunfähig. Schmitti, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer Sterben ist, wie schwer es fällt, einen Menschen zu töten, auch wenn es eine noch so kranke, schwache, gelähmte alte Dame ist. Oder weißt du es? Musstest du das mit deinen Eltern durchmachen? Nein, erwiderte Schmidt, mein Vater ist ganz plötzlich an einem Schlaganfall gestorben und meine Mutter im Krankenhaus nach einer unglaublich schweren Operation. Danach war fast nichts mehr in ihrem Bauch. Das tut mir leid, sagte Alice. Nein, eigentlich nicht, jedenfalls nicht für deinen Vater. Ein schnelles Ende ist so viel leichter. Ich las meiner Mutter gerade aus Emma vor, einem ihrer Lieblingsromane. Da klingelte das Telefon. Es war 3 Uhr früh. Tim. Er sagte, ich bin im Ferienlager. Sophie ist krank. Sie hat hohes Fieber und Krampfanfälle. Ich bringe sie nach Portland in die Klinik. Du solltest kommen, denke ich. Das Au-pair war ein liebes Mädchen, aber ich konnte sie und Tommy nicht bei meinem Vater lassen. Wir flogen alle drei am nächsten Morgen von Nizza ab und später am Abend war ich in der Klinik. Sophie hat mich nicht mehr erkannt. Sie starb nach 2 furchtbaren Tagen. An einer Meningitis nach einer Staphylokokkeninfektion. Noch 3 andere Mädchen waren krank geworden und eines davon schaffte es auch nicht. Die Leiterin des Ferienlagers hatte zu langsam reagiert. Sie rief die Eltern an, statt den Rettungswagen und den Notarzt zu alarmieren. Den Zorn und die Anschuldigung kannst du dir vorstellen, aber wahrscheinlich nicht. Wie entsetzlich es ist, das kleine Gesicht eines 12-jährigen Kindes schmerzverzerrt und leer zu sehen, ganz leer, irgendwie nach innen gerichtet. Sie brach ab und sagte, jetzt kann ich nicht mehr. Hättest du Zeit, wiederzukommen? Der nächste Tag war ein Sonntag. Wohin konnte er sie einladen? In den Brasserien würde es voll und laut sein. Alle guten und halbwegs ordentlichen Restaurants, die er kannte, waren sonntags geschlossen, blieben nur die Hotelrestaurants. Das in seinem Hotel war bekannt für seine gute Küche, sie war einverstanden, ihn dort um 1 Uhr zu treffen, und als er sich verabschiedete, bot sie ihm die Wange zum Kuss.